Unser wunderbarer Heiland, Herr Jesus Christus, unsere Herzen sind voller Freude und voller Dank für diese wunderbare Woche, die du uns hier in Bogenhofen geschenkt hast. Du hast uns reichlich Speise gegeben. Und jetzt, heute Abend, bitten wir dich, segne ganz besonders den Bruder Paderatz und leite ihn durch deinen heiligen Gottesgeist, dass er uns das kundtut, was wir wissen müssen. Und so bitten wir dich mit dem Psalmisten, weise Herr, du uns deinen Weg, dass wir wandeln in deiner Wahrheit. Erhalte unsere Herzen bei dem einen, dass wir deinen Namen fürchten. Amen.
Amen. Geht's euch gut? Ja, es ist schön, euch wiederzusehen. Und es war eine gute Woche. Auch für mich. Also ich freue mich, dass ich Gelegenheit hatte, doch den einen oder anderen von euch etwas näher kennenzulernen, soweit das in einem kurzen Gespräch beim Essen möglich ist. Wenn wir jetzt noch eine Woche hätten, ich glaube, dann hätten wir uns alle so ein bisschen kennengelernt. Das schätze ich sehr. Also ich sage mir immer, wenn wir auf der neuen Erde zusammen neue Freundschaften schließen werden und viele Menschen kennenlernen, die wir vorher noch nicht kannten. Und wenn wir uns darauf freuen, warum wollen wir dann nicht schon jetzt damit anfangen? Nicht? Ja, das ist etwas, was ich außerordentlich schätze, diese Gemeinschaft und diese internationale, diese weltweite Gemeinschaft. Ich bin auf einigen Kontinenten rumgekommen und ich muss sagen, es war immer wieder schön, ja, irgendwo auf Geschwister zu treffen, Mitglieder der Familie, und es dauert nicht lange. Es ist eine Frage von Minuten und man ist ein Herz und eine Seele. Ja, das ist etwas. Also, wenn all das andere nicht stimmen würde, wir wissen, es stimmt. Alleine das ist eine tolle Sache. Ja. Ich wollte Bruder Niedermeyer danken, dass es hier jetzt der letzte Abend ist, wahrscheinlich die letzte Chance, für deine Organisation, für deine Umrahmung, für den geistlichen Ton, den du hineingebracht hast, in zumindest das, was ich beurteilen kann. Vielen Dank. Ja, ich muss euch eins sagen. Also, ich weiß nicht, ob ihr dieses Bild kennt. Die aus Baden-Württemberg sind, die kennen das. Das ist Jesus, wie er Petrus die Füße wäscht. Eine Skulptur, die vor dem adventistischen Buch- und Bibelhaus in der Nähe der Generalkonferenz steht, lebensgroß. Und wenn wir darüber mal nachdenken, Gott wird Mensch in Jesus Christus, damit er uns auf Augenhöhe begegnen kann, sodass wir keine Angst haben müssen vor ihm, dass wir eine freie Entscheidung treffen können für ihn. Und nicht genug, dass er Mensch wird, er wird Durchschnittsmensch, Zimmermann, kommt nicht als König, bist du Zimmermann? Okay, ja, also als ein Mensch, vor dem man, ich glaube, vor dir muss man auch keine Angst haben, nicht? Ja, ein Durchschnittsmensch, er kommt nicht als König, nicht als Superman, sondern als ganz normaler Mensch. Und nicht genug damit. Beim letzten Abendmahl geht er auf die Knie, nimmt sich eine Waschschüssel und wäscht dem Sünder Petrus die schmutzigen Füße. Stellt euch das mal vor. Der Gott aus dem Himmel, der allmächtige Schöpfer, der König des Universums, kommt runter und wäscht einem von uns die schmutzigen Füße. Wow. Also je länger ich darüber nachdenke, desto mehr bin ich bewegt davon. Und wenn ich diesen Gott sehe, wenn ich darüber nachdenke, dann möchte ich niederknien und ihn anbeten. Den verehre ich, den verherrliche ich. Und mit dem möchte ich gerne eine Ewigkeit zusammen sein, weil ich weiß, dass ich vor dem nie Angst haben muss. Der liebt mich. Der liebt mich. Ist das nicht toll? Ja. Und wenn wir das sehen, ja, dann frage ich mich manchmal, sollte ich nicht davon noch mehr lernen? Worauf baue ich meine Arbeit für Gott, für Christus auf? Sollte es nicht vielmehr derselbe Geist sein, der Geist des Dienens? Ja, dass ich auf die Knie gehe für meinen Bruder, für meine Schwester, für den, der vielleicht gar nicht auf meiner Seite steht, dass ich diese Einstellung des Dienens habe. Denn das hat uns Jesus doch vorgemacht. Das hat uns Gott vorgemacht. Jesus hat gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Der Vater und ich, wir sind eins. Da gibt es keinen Unterschied. Da passt kein Stück Papier dazwischen, zwischen Gott Vater und Gott Sohn. Das ist dasselbe. Und das ist doch eigentlich das extreme Gegenteil von der Theologie der Gewalt. Ja? Der Theologie des Herrschens. Und wenn wir manchmal so in der Gemeinde sind, es geht nicht ums Herrschen, es geht ums Dienen. Ja? Wir wollen einander dienen, so wie Christus uns gedient hat. Und er hat ja nicht nur die Füße gewaschen, sondern er ist sogar gestorben. Einen schmachvollen Tod, keinen Heldentod, einen schmachvollen Tod. Aber ich wollte eigentlich nicht predigen an dieser Stelle. Aber das musste ich einfach mal loswerden. Wir haben jetzt diese Woche über die Erfüllung von Prophetie gesprochen. Wir haben uns über die verschiedenen Aspekte, diese drei Hauptaussagen aus Offenbarung 13, Vers 11 bis 17 unterhalten. Ja, wir haben deutlich gesehen, dass dieses freiheitsliebende Land Amerika, die Leitdemokratie der Welt, der Hort der Freien und der Zufluchtsort der Verfolgten, wie dieses Land sich überraschenderweise in etwas verwandelt, was dem mittelalterlichen Papsttum ähnlich ist. Wir haben gesehen, wie viel Zwang, Macht und Gewalt da ist und welches Potenzial da ist, das auch ja, erwarten lässt, dass die Zukunft so sein wird, wie die Prophetie es sagt. Übrigens, jemand sagte zu mir, wenn ich das höre, dann kriege ich Angst. Und jemand anders sagte, ich habe letzte Nacht davon geträumt, wie ich am Scheiterhaufen brenne. Also das tut mir sehr leid. Es ist natürlich nicht meine Absicht, hier irgendjemandem Angst zu machen. Deshalb habe ich mich auch entschlossen, auf dieses Thema Angst in meiner Predigt morgen einzugehen. Der Titel der Predigt lautet »Keine Angst«. Ein drittes Element steht noch aus, nämlich der Spiritismus. Ich weiß, dass nicht alle mit mir darin übereinstimmen, in der Interpretation, aber ich glaube, die meisten Adventisten, die unsere Botschaft kennen und die den großen Kampf gelesen haben, stimmen schon mit mir überein. Ich möchte euch nicht nur heute etwas darstellen und illustrieren, sondern es auch biblisch-theologisch begründen, so dass ihr es nachvollziehen könnt, so dass ihr es mit nach Hause nehmen könnt. Bevor wir in dieses Thema einsteigen, vielleicht noch ein paar Bemerkungen zu der Frage, wo steht die Adventgemeinde in Bezug auf diese Entwicklung. dazu muss ich Folgendes sagen. Also die Adventgemeinde ist da nicht einheitlich. Da gibt es sehr unterschiedliche Strömungen, auch in Amerika. Man muss aber eins berücksichtigen, und das ist mir auch immer wieder aufgefallen. Die Amerikaner und die Adventisten in Amerika sind da keine Ausnahme, sind Patrioten, die ihr Heimatland sehr lieben. Als ich 1975 das erste Mal nach Amerika kam, ich habe damals mit einem Stipendium ein halbes Jahr Forschungsarbeiten in der Generalkonferenz, im Archiv der Generalkonferenz gemacht. Da fiel mir eins auf, und das hat mich überrascht und ja befremdet. Viele, nicht alle, viele amerikanische Adventisten sind zuerst Amerikaner und dann Adventisten. Ich glaube und ich denke mal, das werdet ihr auch so sehen, hier in Europa sind wir zuerst Adventisten und dann alles andere. Ja, sehe ich das richtig? Ja, wir sind irgendwo, haben wir, glaube ich, so eine natürliche Distanz zu unseren Ländern, zu unserer Regierung. Die Identifikation ist nicht so hoch. Ja, unsere Staatsbürgerschaft ist im Reich Gottes. Das wurde uns ja auch immer wieder anhand der Bibel erklärt. Und ich finde das gut so. Das ist in Amerika bei vielen, nicht bei allen, bei vielen anders. Die sind zuerst Amerikaner. Nun hängt das sicherlich einerseits mit der Geschichte zusammen. Ja, man hat sich als die Zufluchtsstätte für die religiös Verfolgten gesehen. Für ein Land, das Gott bereitgehalten hat. Ja, die Frau floh und ja, dann übers Wasser und dann genau nach Amerika und dort konnte sie dann Kinder gebären und die übrigen von ihrem Samen sind denn dort groß geworden. Wir kennen ja diese Illustration. Amerika wurde als das Land Gottes gesehen und das hängt ein wenig damit zusammen. Deshalb gibt es auch kein, wie soll ich sagen, so distanziertes Verhältnis zum Militärdienst in Amerika. Ja, es gibt aber ich schätze mal bestimmt über 1000 Adventisten, die im Dienst der Streitkräfte in den USA sind. Das hängt ein wenig damit zusammen, dass man sagt, das ist die Armee Gottes, das sind die Guten, das ist gut, wenn wir da sind. Wie bitte? 5000 sogar. Okay, das kann gut sein, ja. Auf der anderen Seite ist natürlich die Armee, ich erwähnte, dass es allein in den USA 6000 Stützpunkte gibt und außerhalb der USA 1000 Stützpunkte. Die Streitkräfte sind ein großer Arbeitgeber. Das ist fast wie ein Staat im Staate mit allen möglichen Einrichtungen drin. Und Wirtschaftszweigen, nicht? Da gibt es also zum Beispiel Schulen und da gibt es Logistikunternehmen und da gibt es Geschäfte und so weiter. Ich habe im Laufe meiner Zeit und ich habe viel mit den US-Streitkräften zu tun gehabt. Ich habe nur einen einzigen Adventisten kennengelernt, der direkt ganz normaler Soldat war. Das sollte ich hier auch erwähnen, nicht? Viele waren Ärzte oder Krankenschwestern oder alles Mögliche innerhalb dieses großen Arbeitgebers. Und lasst uns auch eins bedenken, in Verteidigung mancher Leute, der Anteil der schwarzen Adventisten bei den Streitkräften ist überproportional groß. Wenn wir daran denken, dass die Zahl der arbeitslosen Schwarzen oder der Prozentsatz der arbeitslosen Schwarzen in den USA bei 36,4 oder 6% liegt, dann ist ja ein Job bei der Army häufig die einzige Chance zu arbeiten und die Alternative wäre Arbeitslosigkeit und bei dem sehr weitmaschigen sozialen Netz verhungern oder Kriminalität. Nun, das ist nicht eine zwingende Alternative, aber zumindest sozialer Abstieg. Und insofern möchte ich dafür plädieren, nicht alle unsere Geschwister, die für die Streitkräfte arbeiten, über einen Kamm zu scheren und zu verurteilen. Aber es ist eben eine andere Beziehung zum Staat, als wir sie kennen. Und noch eins sollte ich dazu sagen. Viele der Prediger, die also wirklich auch Adventbotschaft glauben und verkündigen, die sprechen auch über diese Texte, über die wir gesprochen haben, Offenbarung 13 ab Vers 11. Und sie sprechen, ja, sie erwarten genau die gleichen Ereignisse, die ich beschrieben habe, nur sie sehen nicht, dass die Erfüllung schon begonnen hat. Wenige sehen, dass wir schon mittendrin sind in der Erfüllung der Prophetie. Das ist das, was mich immer wieder überrascht. Ich weiß nicht, ob es die große Heimatliebe, der Patriotismus ist, der sie blind macht für die Entwicklung, oder ob sie einfach nicht so gut informiert sind, weil es übers Fernsehen und über Radio und über die normalen Zeitungen und Zeitschriften werden diese Dinge nicht vermittelt, über die ich hier gesprochen habe. Da muss man schon ein bisschen genauer hingucken. Ja. Also was man in den Medien findet, ist eher Patriotismuspropaganda. Und es gibt keine Tradition der Regierungskritik. Das lernt man nicht in Amerika. Da gibt es relativ wenige, die wirklich sagen, das ganze System ist faul und da und da und da müsste sich was ändern. Das ist unpatriotisch, das tut man nicht. Und die meisten Adventisten haben bisher immer republikanisch gewählt. Ja, denn die Demokraten konnte man ja nicht wählen. Denn das sind die Gottlosen, das sind die Weltlichen, das sind die Liberalen und die konnte man einfach nicht wählen. Und die Propagandamaschine hat natürlich dafür gesorgt, dass dieses Image weiter vertieft wurde. Deshalb hat sich die Republikanische Partei zu Recht oder zu Unrecht, wahrscheinlich eher zu Unrecht, aber sehr geschickt als die Partei der Christen positioniert. Ja? Und ich habe jetzt gerade in den letzten Wochen auch nochmal mit einigen amerikanischen Adventisten gesprochen und gefragt, und wie werdet ihr denn wählen bei der nächsten Wahl? Ja, also nach Bush sind viele aufgewacht und haben gesagt, also den können wir wohl doch nicht wählen. Und das sind ja die Kräfte, die uns eines Tages verfolgen werden. Und ja, und dann... Und dann kommt als nächster Satz, aber demokratisch werde ich auch nicht wählen. Das sind ja die Gottlosen. Ja, das heißt, wir haben viele Adventisten, die dann gar nicht wählen. Ja, und wir wissen, das ist nicht die richtige Entscheidung. Nicht? Denn wer nicht wählt, unterstützt die Extremisten. Nicht? Ja, also da sind unsere Geschwister im Moment in einer wirklichen Klemme. Also zumindest meinen sie, in einer Klemme zu sein. Nicht? Ja. Nun haben wir im Moment eine starke Bewegung innerhalb der Demokratischen Partei, den christlichen Wählern schmackhaft zu machen, indem sie auch jetzt Bibelkreise in Washington einrichten, indem sie mehr Gott erwähnen in ihren Ansprachen. Und Hillary Clinton hat da also sehr viel gesagt und getan in der Richtung. Und ich denke mal, wir werden von Barack Obama da auch noch einiges sehen, nicht? Dass er um die christlichen Stimmen werben wird. Denn das ist ein so großer Wählerblock. Bei Bush waren es 40 Millionen, 40% seiner Stimmen kamen aus dem Kreis der konservativen Christen, so muss man sagen. Also von daher, ja, aber zurück zu unserem Thema. Wir sprachen schon mal über die Charismatisierung des Christentums. Wir haben gesagt, dass es eine Bewegung gibt. Also zunächst einmal, wir haben 65 Millionen sogenannte Renewalists, die Erneuerer das ist ein zusammenfassender Begriff für die beiden Gruppen der Pfingstler und der Charismatiker. Wie gesagt, die Pfingstler sind mehr organisierte Kirchen im traditionellen Sinne, aber die Charismatiker sind neben organisierten Kirchen, die es auch gibt, sehr häufig Einzelpersonen mit charismatischen Erscheinungen in ihrem Leben, die in anderen Kirchen ansässig sind, die nicht unbedingt ihre Kirchen verlassen haben, sondern die in ihren Kirchen gewissermaßen auch wie ein Sauerteig wirken. Ja, das auffälligste Merkmal ist die Zungenrede, also diese dieser Erguss. Ja, es ist interessant. Ich weiß nicht, ob jemand sich damit ein bisschen näher befasst hat, aber im Jahr 2006 hat ein Wissenschaftler, der war Neurologe und Religionswissenschaftler und Radiologe, glaube ich, Newberg heißt er, glaube ich, der hat eine Untersuchung angestellt über die elektrischen Ströme im Gehirn während der Zungenrede. Habt ihr darüber gelesen? Da kam auch eine kurze Notiz in Idea Spectrum, falls jemand die Zeitschrift liest. Also der hat sich fünf afroamerikanische Frauen genommen, von denen bekannt war, dass sie häufig in Zungen reden. Und dann hat er irgendwelche Sonden angebracht am Gehirn, um naturwissenschaftlich nachzuprüfen, was passiert hier in den sogenannten, wie sagt man, Frontal Lobes, also in den vorderen Gehirnlappen, wo die Sprache formuliert wird. Was passiert bei der Zungenrede? Vor allem interessierte ihn die Frage, machen die das selbst? Ist da Aktivität während des Zungenredens? Oder ist es so, wie sie vermuten, dass eine höhere Gewalt durch sie spricht? Sie meinen ja, das ist Gott, der durch sie spricht. Und siehe da, dieser naturwissenschaftliche Versuch zeigte, dass hier praktisch keine Aktivität war, dass sie also wirklich nur ein Medium waren bei der Zungenrede. Sie waren nicht beteiligt an der Formulierung von Lauten. Natürlich benutzen die Pfingstler und Charismatiker das als Beweis dafür, dass Gott es ist, der durch sie spricht. Wobei ich lediglich sagen würde, das würde ich höchstens als einen Beweis dafür nehmen, dass hier etwas Übernatürliches geschieht. Ob es Gott ist oder Satan, das steht nochmal außen vor. Ja, wir wissen, dass wir die Geister prüfen müssen. Aber das andere herausragende Merkmal der Charismatiker ist, dass sie private Eingebungen und Offenbarungen von Gott beanspruchen. Und dass diese Offenbarungen und diese Eingebungen eine höhere Autorität und Qualität haben als das, was in der Bibel steht. Und sie haben kein Problem damit, dass es Widersprüche gibt zwischen der Botschaft, die sie auf übernatürliche Art und Weise erhalten, und dem gedruckten, zuverlässigen Text der Bibel. Das ist das, was uns ins Grübeln bringen sollte. Ein weiterer Aspekt ist, und darauf gehen wir nachher nochmal ausführlicher ein, ist natürlich die starke Emotionalität. Ja, Religion in höherem Maße eine Gefühlssache, hat weniger mit dem Kopf zu tun. Und wir wissen, dass das natürlich gefährlich ist. Denn wenn Satan versucht, uns zu übertölpeln, dann ist es viel leichter, wenn er es über die Gefühlsschiene macht, als wenn er durch den Kopf kommt. Ja, wenn er durch den Kopf will, dann haben wir die Möglichkeit zu sagen, halt stopp, da stimmt was nicht. Aber wenn das nur ein wohliges Gefühl ist, ein gutes Gefühl ist, sind wir leichter verführbar. Ja, machen wir uns nichts vor. Ich muss in diesem Zusammenhang immer die Ausführung von Schwester White im Großen Kampf denken, wo sie schreibt, dass Satan am Ende der Zeit als Christus auf der Erde erscheinen wird. Und dass er einige derselben Segnungen wiederholen wird, die Christus damals gesprochen hat. Und dass er dann auch sagen wird, dass der Sonntag okay ist und dass er den umgewandelt hat vom Sabbat in den Sonntag, den Feiertag. Und sie beschreibt das ja so, dass das eine so wunderschöne Erscheinung sein wird, dass die, die das sehen, keinen Zweifel daran haben, dass das Christus selbst ist. Ja, wenn wir das mal überlegen, Satan hat viel dazugelernt und er weiß, dass er wenig Zeit hat und am Ende der Zeit wird er die schärfsten Geschütze auffahren, um Menschen zu verführen. Und ich glaube, dass auch viele von uns, wenn wir das so sehen würden, einfach von den Füßen gerissen wären. Die einzige Chance, die wir haben, ist, dass wir den Kopf einschalten und uns auf die Bibel berufen, auf das objektive, offenbarte, sichere Wort Gottes und sagen, hier steht geschrieben, das kann nicht sein. Und wenn es sich noch so schön anfühlt und wenn es noch so toll aussieht und wenn das die schönste Version, das Ideal des Christentums ist, was wir hier sehen, nicht das, was vor Augen ist, zählt, sondern das, was im Wort steht. Ja, das ist unsere einzige Chance, wie wir vor diesen listigen und sensationellen, im wahrsten Sinne des Wortes, Verführungen geschützt sein können. Ja, denn das wird gut aussehen, das wird sich gut anfühlen, das wird sich gut anhören, ob es die Musik ist, ob es die Erscheinung ist, ob es das Gefühl ist. Das ist das Gefährliche. Wir erwähnten die Wanderungsbewegungen. Wir erwähnten, dass die Baptisten zum Beispiel, das ist die andere große Gruppe innerhalb der Evangelikalen, in Amerika jedes Jahr zwischen 300 und 350.000 Mitglieder verliert. Und die gehen in der Regel zu den Charismatikern und zu den Pfingstlern. Wir haben ferner erwähnt, dass wir eine Charismatisierung der Baptistengemeinden erleben im Moment, wie sich bisher bibeltreue Baptistengemeinden immer mehr auch in charismatische Gemeinden verwandeln, um ihre Mitglieder zu halten. Die Konkurrenz ist groß, das ist so ähnlich wie im Fernsehprogramm. Ja? Wenn der andere Kanal den besseren emotionalen Kick bringt, dann wird umgeschaltet und da geguckt. Und so ähnlich ist es bei den Kirchen. Wenn in der einen Kirche mehr los ist, da fallen Leute um, da werden Leute geheilt, da schreien Leute Halleluja und da wird richtig Musik gemacht und da ist was los. Ja, wie sagt man, mit Speck fängt man Mäuse oder wie war das? Nicht? Also, ja, so ein bisschen erinnert das daran. Ich erwähnte die Gründe für die Popularität des Charismatischen. Weltweit haben wir etwa 700 Millionen Evangelikale und davon 650 Millionen Charismatiker. Die anderen 50 Millionen Evangelikale sind Baptisten. Nun muss ich sagen, die Ränder sind ausgefranst. Ja, es ist nicht so ganz leicht, hier die Grenzen zu ziehen, weil sich Leute dazu zählen, die klassischerweise nicht dazu gezählt werden. Und ja, dann gibt es ja auch Gemäßigte. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber das ist so in etwa das Bild, das wir haben. Das heißt, wenn wir innerhalb dieser großen Gruppe nur 50 Millionen Nicht-Charismatiker haben, und außerhalb der USA sind es sogar nur 10 Millionen Nicht-Charismatiker bei 700 Millionen, dann sehen wir, was für eine starke und mächtige, große, einflussreiche Macht die Charismatiker inzwischen geworden sind. Vor 2 Jahren oder 3 Jahren, glaube ich, wurde in England eine Umfrage gemacht unter 812 evangelikalen Pastoren. 812 evangelikale Pastoren in England. Die wurden gefragt, wie viele von ihnen die Zungenrede praktiziert. Was schätzt ihr? 80% von ihnen praktizieren die Zungenrede. Also, was will ich damit sagen? Wir sehen, dass dieses Phänomen jetzt nicht mehr auf Amerika begrenzt ist. Das kommt hier rüber. In Deutschland soll es bereits 3 Millionen Charismatiker geben. Ja, ich habe vor, wie lange ist das her, vielleicht ein Jahr etwa oder anderthalb. Ich glaube, einige von euch wissen, dass es mein Hobby ist, Anhalter mitzunehmen und Gespräche zu führen. Ich war auf dem Weg von Frankfurt nach Hamburg und hatte 2 oder 3 junge Leute im Auto, unter anderem eine junge Frau, eine Lehrerin, die kam aus einem baptistischen Hause und arbeitete jetzt als Lehrerin in einem evangelisch-lutherisch-bekenntnischristlichen Umfeld, in einer Schule. Also das sind eigentlich die Leute, wo wir sagen würden, die sind noch relativ nüchtern und die sind uns in ihrer Form des Christentums relativ verwandt. Ja, da haben wir viele Freunde und Glaubensgeschwister in diesen Kreisen. Und wir hatten ein sehr schönes Gespräch, die ganze Fahrt. Und dann so, ja, vielleicht eine Stunde oder eine halbe Stunde, bevor wir am Ziel waren, fragte sie, sagen Sie mal, wie stehen Sie zur Zungenrede? Und sagte, ja, das mache ich auch hin und wieder. Ich dachte, ich falle vom Stuhl, aber ich konnte ja nicht, ich war nicht angeschnallt, aber versteht ihr, was ich meine? Ich war schockiert. Diese Frau hat sich eigentlich von einer baptistischen Gemeinde, die also bibelorientiert sind, die wir als eigentlich als engen Verwandten in Deutschland ansehen, in eine landeskirchlich bekennende Christengemeinde entwickelt hat. Das würden wir also auch pietistisch bekennend, das ist also relativ nüchtern, aber eben bibeltreu. Und da erzählt sie mir, dass bei ihr auch schon die Zungenrede zum Bestandteil ihrer Glaubenspraxis gehört. Das war erstaunlich. Wir wissen, dass diese Kreise weiterhin schnell wachsen. Und sie stellen, und das ist das Überraschende, die Klammer zum Katholizismus dar. Es gibt etwa unter den, wenn wir sagen 650 Millionen Charismatikern, gibt es 92 Millionen Katholiken, die Charismatiker sind. Und der prominenteste Charismatiker unter den Katholiken ist Erzbischof, oder ich glaube jetzt ist er Kardinal Levada, der Amerikaner, der jetzt die Glaubenskongregation, also die Inquisitionsbehörde leitet. Oberster Charismatiker unter den Katholiken. Übrigens, für mich war das nicht überraschend, denn bereits im Jahr 1980, im Frühjahr 1980, ich lebte damals am Stadtrand von Washington D.C., und ich lernte zwei junge Damen kennen, die wir dann auch zu unserer Bibelstunde, zu unserem Hauskreis einluden. Und die luden uns dann ein, an ihrem Gottesdienst teilzunehmen. Das waren Katholiken, die zu einer katholisch-charismatischen Gemeinde gehörten am Stadtrand von Washington, D.C. Eine große Gemeinde, eine wohlhabende Gemeinde, und da ging die Post ab. da läuft es einem kalt den Rücken runter, wenn man sieht, was da los ist. Ja. Übrigens, hinterher, als ich die beiden Damen dann zu Hause absetzte, mit dem Auto mitnahm, da fragten sie mich dann mit leuchtenden Augen und großer Erwartung: Und wie hat's dir gefallen? Ja, was sagt man denn in solch einer Situation? Ich versuchte, liebevoll und diplomatisch zu bleiben. Ich sagte ihnen: Ja, das war sehr interessant. Ich habe viele Menschen gesehen, liebenswürdige Menschen, die es wirklich sehr ernst meinen. Aber damit waren sie nicht zufrieden. Und sagten: Ja, nee, komm, was meinst du nun wirklich? Dann dachte ich kann mich hier nicht weiter winden. Und dann sagte ich: Okay, ich glaube nicht, dass die übernatürlichen Phänomene, die ich gesehen habe, von Gott sind. Oh, sagt sie, wieso? Ich sage: Okay, lass uns über einige Texte sprechen. Und ich versuchte dann so ein bisschen, ja, hineinzugehen in die Bibel, wie wir es auch gleich machen werden. Und dann kam eine Antwort, die nicht ganz untypisch ist, wenn wir im Dialog sind mit unseren katholischen Freunden, die ihr vielleicht auch schon gehört habt. Die Antwort war: Ja, wenn es da etwas gibt, was ich wissen müsste in der Bibel, dann wird mein Priester mir das schon sagen. Schon mal gehört? Übrigens, wenn man mit einem protestantischen Charismatiker spricht und kommt an die gleiche Stelle, was sagt der dann? Wenn es da etwas gibt, was ich wissen müsste, dann wird mir der Geist das schon sagen. Ich muss nicht die Bibel studieren. Der Geist wird mir das schon sagen. Ich erwähnte, jetzt komme ich noch mal ganz kurz darauf zurück, gestern die Schofield und die Dake Bibel, erinnert ihr euch? Und ich sagte, dass das zweifelhafte Personen sind, die das geschrieben haben. Also der Schofield, das war ein Trinker, der war mal Staatsanwalt, wurde gefeuert, Urkundenfälschung, Alkoholsucht, saß im Gefängnis, hat dann eine sogenannte Bekehrung erlebt. Das hat ihn aber nicht davon abgehalten, seine Frau und seine zahlreichen Kinder zu verlassen, um einer anderen Frau hinterherzulaufen. Und dann hat er am Ende sogar seine Mutter beklaut, ihr die letzten Ersparnisse weggenommen. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Der Dake war, die Schofield-Bibel wurde zur Lieblingsbibel der amerikanischen Baptisten. Es steht einiges an Unsinn drin, das kann man nicht anders sagen, Entrückungstheorie und Israel-Theologie. Der Dake war ein Charismatiker, der hat, und seine Bibel wurde dann auch zur Lieblingsbibel der Charismatiker. Ich weiß nicht, Frank, ob du schon mal mit der Dake-Bibel zu tun hattest. Also die Dake-Bibel, ich weiß jetzt nicht, Jennings Dake oder so, Finnis Jennings Dake, glaube ich, hieß der mit Vornamen und mit ganzem Namen. Und der sagte: Viele Texte habe ich noch nie gelesen. Der Geist hat sie mir gezeigt und da die Auslegung dazu gegeben. Das heißt, da ist ein geringer Respekt für die Bibel. Der Geist, es ist immer wieder von dem Geist die Rede. Interessant ist, dass der Zusatz Heiliger Geist oder Geist Gottes immer mehr weggelassen wird. Ja, und Gott und Jesus spielt eine immer geringere Rolle, aber der Geist und die Power, die Macht und die Kraft, ja, das sind, ja, das findet eine ganz deutliche Verschiebung der Akzente statt. Ja. Und das ist typisch, ich gehe da gleich nochmal drauf ein. Hier haben wir also tatsächlich diese Klammer, von der Ellen White ja auch spricht, Katholizismus, Spiritismus und Protestantismus. Die Klammer ist das charismatische Element. Das bringt es alles zusammen. Auf einmal sind sie sich alle einig. Ein paar Manifestationen. Ich weiß nicht, ob ihr von Paul Hill und Donald Spitz gehört habt. Wenn ich heute die Geschichte erzähle, wird sich der ein oder andere erinnern. Beides Pastoren der Pfingstgemeinde. Paul Hill beansprucht, von Gott den Auftrag bekommen zu haben, einen Abtreibungsarzt und seinen Bodyguard umzubringen, weil der ja ungeborenes Leben tötet. Und insofern fühlte er sich berufen, von Gott hier etwas Gutes zu tun, hat also ja die beiden erschossen. Er wurde dann gefasst, verurteilt und hingerichtet. In Verbindung mit der Hinrichtung hat sein Mentor, sein geistlicher Ziehvater, ebenfalls Pastor der Pfingstler, Donald Spitz, ein Interview gegeben bei einem Radiosender in San Francisco und hat Paul Hill und sein Tun gerechtfertigt, hat gesagt, der Mann hat im Auftrag Gottes gehandelt und der ist nach der Hinrichtung sofort in den Himmel aufgenommen worden und so weiter. Und der Reporter, der war also ziemlich schockiert und der fragte dann den Donald Spitz, sagen Sie mal, ziehen Sie auch umher und bringen Ärzte um? Und daraufhin sagte er, und ich versuche das wortwörtlich zu übersetzen, er sagte, nein, Gott hat mir nicht den Auftrag gegeben, das Töten zu übernehmen. Das hört sich so an, wir haben eine strikte Arbeitsteilung. Der eine hält die Predigt, der nächste fährt die Oma nach dem Gottesdienst nach Hause und der dritte bringt die Ärzte um. Ja, kein Wort davon, dass in den 10 Geboten steht, du sollst nicht töten. Das zählt nicht. Wenn der Geist sagt, geh hin und töte, dann wird getötet. Und da wird nicht gefragt, woher weiß ich denn, dass dieser Geist der Geist Gottes ist? Ja, denn wir werden doch aufgefordert zu prüfen, mit was für Geistern wir es zu tun haben. Und die einzige Art und Weise, wie wir das tun können, ist, die Bibel aufschlagen und zu sehen, ob das alles übereinstimmt mit dem Wort und Willen Gottes. Eine andere Möglichkeit haben wir nicht. Julia Pendergrast, ich erwähne sie auch in meinem Buch, also alle diese Geschichten findet ihr auch in meinem Buch. Die Autorin, wie heißt sie? Beten im Oval Office. Vielen Dank. Bist du hierher? Schön, dass ein ausgelagertes Gehirn von mir da ist. Barbara Victor, die das Buch Beten im Oval Office geschrieben hat und die ich schon mal erwähnte. Die hat ja nun sehr intensiv recherchiert in den evangelikalen Kreisen, besonders im Bibelgürtel in den südlichen Staaten Amerikas, hat sich viel in Texas aufgehalten, ist zu vielen Gottesdiensten gegangen, hat viele religiös aktive Familien kennengelernt, Freundschaften geschlossen. Und die erzählt von einer Frau namens Julia Pendergrast. Diese Frau, zu der Zeit in Texas, Mitglied einer Pfingstgemeinde, 60 Jahre alt zu dem Zeitpunkt, College-Abschluss, ihr Mann ein angesehener Anwalt in Texas. Also ich würde sagen, sie gehört zur soliden Mittelklasse, vielleicht sogar schon ein bisschen gehobene Mittelklasse. Keine dumme Person. Und die versucht jetzt, der Barbara Victor, dieser Buchautorin und Journalistin, zu erklären, wie sie mit Gott kommuniziert. Und ich erzähle diese Geschichte sehr gerne, weil wir als Adventisten weitgehend auch mit dem übereinstimmen, was sie sagt, und dass es hier nur eine feine Grenze gibt. Also, sie sagt, ich rede mit Gott, indem ich bete. Das würden wir ja auch voll unterschreiben. Gott spricht mit mir, indem ein bestimmter Textabschnitt in der Bibel mir bedeutungsvoll wird. Das würden wir auch unterschreiben. Ja, Das ist ja eine Kommunikation, ein Dialog. Wir sprechen, Gott spricht. Dann sagt sie, manchmal gibt Gott mir Eingebung, Eindrücke. Ja, da würden wir schon so ein bisschen vorsichtiger werden, aber wir wissen, dass das auch geht. Manchmal spricht er zu mir in Träumen. Ja, auch das gibt es. In Tadschikistan, habe ich gehört, sind 50% aller Gemeindeglieder aus dem Islam gekommen und sind durch Träume in die Gemeinde geführt worden. Ja, also gibt es. Und dann sagt sie, dann gibt es sogar Einzelfälle, in denen Gott akustisch zu mir spricht, dass ich seine Stimme höre. Da wird uns schon so ein bisschen schwummerig. Obwohl wir wissen, Gott hat mit Abraham gesprochen und mit Mose und mit Noah. Das ist ja nicht unmöglich. Ja? Und dann sagt sie, ich will Ihnen ein Beispiel geben. Es war im Jahr 1979, während der Belagerung, Besetzung der amerikanischen Botschaft in Teheran. Damals wurden ja Geiseln genommen, nicht? Und damals hat diese Stimme, hat Gott zu mir gesagt, so sagt sie, dass ich eine Organisation gegen das Böse des Islam ins Leben rufen solle. Und diese Stimme, also Gott hat mir auch den Namen gegeben für diese Organisation, Wort des Herrn. Dann hat sie überlegt, für eine solche Organisation, für die Gründung und Unterhaltung einer solchen Organisation braucht sie Geld. Eine ganze Menge Geld. Das hatte sie nicht. Aber ihre Mutter war gerade gestorben und ihr Vater war kränklich, alt und es sah so aus, als würde er auch nicht mehr lange leben. Der Vater hatte ein kleines Vermögen von $500,000. Ja, das wäre dann das Erbe etwas später. Das Problem war, sie hatte noch einen Bruder. Das heißt, das Erbe würde normalerweise im Falle des Todes durch zwei geteilt werden und jeder würde eine 250.000 bekommen. Das war ihr aber nicht genug. Und so ging sie hin zu ihrem Vater und hat dem eine Geschichte erzählt, also Vortäuschung falscher Tatsachen, und hat ihm das gesamte Erbe aus dem Kreuz geleiert. Ich denke, sowas nennt man Erbschleicherei. Sie hätte ja zu ihrem Bruder hingehen können und sagen können, du hör mal, ich brauche Geld, bist du damit einverstanden? Hätte er ja oder nein sagen können. Aber dieses Risiko wollte sie nicht eingehen. Sie hat das ganze Geld bekommen. Etwas später starb ihr Vater. Das Testament wurde eröffnet und der Bruder fand heraus, dass sein Erbe weg war. War sauer, hat dann nicht mehr mit seiner Schwester gesprochen, was man ihm nicht verdenken kann. Und dann kommt jetzt diese in Anführungsstrichen ungläubige Autorin und stellt zwei Überlegungen an. Erstens sagt sie, ist das nicht eigenartig? Normalerweise könnte man doch erwarten, dass Christen, wie zum Beispiel auch die Julia Pendergrast, die 10 Gebote ernst nehmen, wo es ja heißt, erstens, du sollst kein Falschzeugnis reden und zweitens, du sollst nicht stehlen. Denn das, was sie gemacht hat, war auf gut Deutsch Diebstahl. Wieso gilt das auf einmal nicht mehr? Und dann stellt sie die zweite Beobachtung an und sagt, jetzt nehmen Sie die Julia Pendergrast und multiplizieren Sie die mit 80 Millionen. Und dann sehen Sie das Potenzial für Anarchie in Amerika. Und ich sage euch, nehmt Julia Pendergrast und multipliziert sie mit 650 Millionen. Und ihr seht das Potenzial für Anarchie weltweit. Seht ihr, das ist das Problem. Hier haben wir Menschen, die meinen, dass sie Christen sind, dass sie absolut treue, Gott wohlgefällige Christen sind, dass sie den Willen Gottes tun, dass sie sogar in besonderer Weise erwählt sind, weil Gott zu ihnen spricht auf übernatürliche Art und Weise. Der Geist gibt ihnen Botschaften. Was kümmert mich die Bibel? Der Geist ist mit mir in Verbindung. So viel besser noch. Keiner geht hin und sagt, Moment, lasst uns doch mal in der Bibel nachschlagen, ob es wirklich der Heilige Geist ist, der zu mir spricht. Ja, das ist das Problem. Wir sprachen über Jerry Boykin. Erinnert ihr euch? Das war der General, der gesagt hat, der Beweis oder die Tatsache, dass George Bush heute im Weißen Haus ist, ist der Beweis dafür, dass Gott ihn dort haben wollte. Obwohl er im Satz vorher zugegeben hat, dass er nicht mit koscheren Mitteln dorthin gekommen ist. Ja? Becky Fischer, schon mal den Namen gehört? Becky Fischer, es gibt einen Film, der heißt Jesus Camp. Im Deutschen heißt er Die Kinder vom Teufelssee. Ja, übrigens, das ist eine Stelle, wo ich wieder daran erinnert werde, dass Gott Humor haben muss. Denn diese Frau, Becky Fischer, eine liebenswürdige Person, ist eine Kinderpastorin, eine pfingstlerische Kinderpastorin, die jedes Jahr einmal eine Kinderfreizeit durchführt. Aber es ist weit von dem entfernt, was hier jetzt in den letzten Tagen gewesen ist. Es geht diese Kinderfreizeit, da geht es um eine Altersgruppe von Kindern zwischen 8 und 11 Jahren und die werden auf charismatisch getrimmt. Also ich habe mir die DVD, es ist ein dokumentarischer Kinofilm, der 2006, 2007 in die Kinos kam. Ich habe mir die DVD besorgt und ich habe mir die immer wieder angesehen, weil ich ein Kapitel darüber schreiben wollte. Und ich merkte, da ist noch irgendwas, was ich noch nicht greifen konnte. Und dann irgendwann hat es Klick gemacht und ich konnte darüber schreiben und ich wusste genau, was hier passiert. Also, diese Veranstaltung ist eine Mischung aus einer Erweckungsveranstaltung, einem paramilitärischen Bootcamp und einer Politindoktrination. Hier werden kleine Kinder Gehirn gewaschen. Hier werden sie in die Zungenrede getrieben. Dann laufen sie schreiend, heulend durchs Bild mit kleinen Plastikfötussen in der Hand, Föti sagt man, glaube ich, nicht? In der Hand und beten für die ungeborenen Leben der Abgetriebenen. Sie laufen ständig durchs Bild und rufen Jesus, Jesus, also Jesus, Jesus, Jesus. Der Film dauert 87 Minuten und er zeigt außer diesem Kindercamp auch eine Megakirche, das Zuhause von evangelikalen Christen. Und als ich mir die DVD immer wieder angesehen hatte, ich sagte, dann macht es irgendwann Klick, dann fiel mir eins auf. Im ganzen Film kommt nur ein einziges Mal die Bibel vor, und zwar im ungeöffneten Zustand. Und zwar an einer Stelle, wo in einer Familie die Bibel auf den Tisch legt und dann legen alle Familienmitglieder die Hand, so wie beim Sportwettkampf, beim Mannschaftssport, die Hand drauf und dann rufen sie sich so eine Anfeuerungsformel zu und dann gehen sie aus dem Haus, um irgendetwas zu tun. Die Bibel wird nicht geöffnet. Sie bleibt wie ein Talisman, wie ein magisches Objekt, mehr nicht. Und die Kinder, die ständig durch den Raum laufen und immer nur Jesus rufen, benutzen Jesus oder Jesus lediglich als eine Beschwörungsformel, wie ein Mantra. Es wird an keiner Stelle wird darüber gesprochen oder nachgedacht, was Jesus gesagt hat oder was er getan hat. Kein Wort darüber. Es wird über die Berufung von Richtern im obersten Gericht gesprochen, formelmäßig. George Bush wurde als Pappkamerad reingetragen und er wurde geradezu wie ein Messias verehrt und gesegnet. Aber die Bibel spielte keine Rolle. Versteht ihr, das ist die Veränderung des Christentums. Ja? Jesus als Beschwörungsformel und die Bibel als Talisman. Das ist das Gefährliche. Und wenn wir sie ansprechen und sagen, Moment mal, lasst uns doch mal darüber sprechen, was in der Bibel steht, um zu prüfen, was ihr da macht und mit welchen Geistern ihr zu tun habt, dann kommt die Antwort, wenn es etwas gibt, das ich wissen müsste, wird mir der Geist das schon sagen. Versteht ihr, wie hier ein System geschaffen wurde, das sich nach außen hin christlich gibt? Und viele glauben, das ist die reinste Form von Christentum, weil da was passiert, weil da die Kommunikation mit dem Jenseits funktioniert. Aber dieses Christentum hat sich gelöst von der Bibel. Ja? Und dadurch ist die Tür weit, weit, weit aufgemacht für satanische Verführungen. Ja? Es ist sowas von deutlich für jemanden, der sich damit befasst. Wie bitte? Ach so, ja, richtig. Gut, dass du mich darauf ansprichst. Habe ich vergessen, bin ich abgeschweift. Dieses Camp findet jedes Jahr am Devil's Lake statt, am Teufelssee. Und dann dachte ich, das ist ja interessant. Da werden diejenigen, die sich damit ein bisschen kritisch auseinandersetzen, gleich mit der Nase drauf hingewiesen, was hier los ist und wer hier der Chef ist. Ja. In Matthäus 7, Vers 21 stellt Jesus die Sabbathalter den Charismatikern gegenüber. Wusstet ihr das? Hier heißt es, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, Jesus, 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 in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Was ist der Wille des Vaters im Himmel? Gehören da nicht wenigstens die 10 Gebote dazu? Wille des Vaters im Himmel definiert zumindest in den 10 Geboten. Wir können das ausweiten, Bergpredigt, Interpretation, ja, der 10 Gebote. Also, Herr, Herr rufen reicht nicht aus. Durch das Bild laufen und immer Jesus, Jesus sagen, reicht nicht aus. Die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tag, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Ist das nicht die Beschreibung der Charismatiker? Sind das nicht die Charismatiker, die hier beschrieben werden? Wie bitte? Ja, und dann macht Jesus weiter. Dann werde ich ihnen bekennen. Ich habe euch noch nie gekannt, also im Sinne von enge, intime Beziehung mit euch. Ihr habt noch nie zu mir gehört. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Und wenn wir das Griechische angucken, steht da nicht Übeltäter, sondern da steht Gesetzesübertreter. Ist das nicht interessant? Am Anfang und am Ende dieses Abschnitts weist Jesus auf die Notwendigkeit der Treue gegenüber den zehn Geboten hin. Nicht, dass uns das rettet, aber es ist das Merkmal derjenigen, die gerettet sind. Die 10 Gebote. Und zu den 10 Geboten gehört ja nun mal per Definition das 4. Gebot dazu. Ich glaube, ich erwähnte, dass ich immer in Gesprächen mit Evangelikalen gerne von den 9 Geboten spreche, bis sie mich darauf hinweisen, dass es doch eigentlich 10 sind und ich mir dann erklären lasse, dass der Sabbat doch noch gilt. Ja, also dieser Text ist doch sehr deutlich, oder? Hier haben wir ein Wort Jesu. Hier ist Geduld der Heiligen, hier sind die, da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Wir kennen diesen Text. Da führt kein Weg dran vorbei. Das trifft nicht zu auf unsere Freunde. machen wir einen kleinen Schwenk. Wer ist Babylon? Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und geschmückt mit Gold und Edelsteinen und Perlen und hatte einen goldenen Becher in der Hand, voll von Gräuel und Unreinheit ihrer Hurerei. Und auf ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis, das große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Und ich sah die Frau betrunken vom Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu. Wir haben hier, muss nicht sein, ihr erinnert euch, wir haben über Babylon gesprochen. Was wirft Gott Babylon vor? Es sind mehrere Dinge. Geistliche Hurerei. Es ist die Verbindung von kirchlicher und politischer Macht um der Macht willen. Wir haben gesagt, das sind drei Bereiche, wahrscheinlich noch mehr, die wir nennen können, die Gott den abtrünnigen Kirchen, der untreuen Frau, mit der er einst verheiratet war, ja, vorwirft. Die Vermischung mit der Politik um der Macht willen, die Irrlehre, die theologischen Verirrungen, den Spiritismus, darauf kommen wir gleich, und hier ist auch noch von der Verfolgung der Heiligen, der Kinder Gottes die Rede. Wenn wir den Text nehmen in Matthäus 7, ab Vers 21, wo Jesus die Leute, die die Gebote Gottes halten, den Charismatikern gegenüberstellt. Jetzt machen wir einen Sprung und gucken, wie das Christentum, das gefallene Christentum am Ende beschrieben wird. Da heißt es, danach sah ich einen anderen Engel herniederfahren vom Himmel. Das ist die vierte Engelsbotschaft. Ja, wir reden ja immer von der dreifachen Engelsbotschaft. Wir müssen aber eigentlich jetzt von der vierfachen Engelsbotschaft sprechen, denn diese kommt hinzu. Und die Erde wurde erleuchtet von seinem Glanz und er rief mit mächtiger Stimme, sie ist gefallen, Babylon die Große. Und was ist jetzt mit ihr passiert? Und ist eine Behausung der Teufel geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen Vögel und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Tiere. Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen. Ja, hier wird gesagt, eine Behausung der Teufel, ein Gefängnis der unreinen Geister, ein Gefängnis aller unreinen Vögel, ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Tiere. Da wird viermal im Prinzip das Gleiche gesagt. Oder? Seht ihr das auch so? Und was wird hier gesagt? Hier wird gesagt, dass das gefallene Kirchenchristentum zu einer Behausung der Dämonen, zu einer Behausung des Spiritismus geworden ist. Doch anders kann man das doch nicht auslegen, oder? Was heißt es denn, dass es hier viermal gesagt wird? Das heißt doch, dass es ganz besonders wahr ist oder wichtig oder betont werden soll. Das wird nicht nur so am Rande erwähnt, das wird ganz, ganz deutlich gesagt. 1884 hat Ellen White zu diesem Thema geschrieben, die Protestanten der Vereinigten Staaten werden die Ersten sein, die ihre Hände über den Abgrund ausstrecken, und um die Hand des Spiritismus zu erfassen. Ist das das, was wir sehen im Moment? Absolut. Da der Spiritismus das heutige Namenschristentum imitiert, hat er größere Macht zu hintergehen. Was wir sehen, ist die Imitation des Christentums. Und es gibt Millionen von Menschen, die glauben, dass das wahre Christentum ist. Ja? Das Ermutigende ist, in diesem Abschnitt in Offenbarung 18, 1-4, erst spricht ein Engel und dann spricht Gott selbst. Und er sagt, geht aus von ihr, mein Volk. Das heißt, Gott spricht diese Menschen an, die in Babylon sind, aber die wahre, treue Gotteskinder sind. Ja, das sollten wir nie vergessen. Wir sollten diesen Menschen gegenüber immer geduldig und freundlich sein und einladend gegenüberstehen. Aber es macht keinen Sinn, dass wir die Gemeinde der Übrigen nach Babylon hineinführen. Wir haben den Auftrag, die Kinder Gottes aus Babylon herauszurufen, bevor es zu spät ist. Das, was wir in Amerika sehen, ist nicht das, was wir in Europa, in Deutschland schon haben. Aber wir bewegen uns dorthin. Es gibt zu viele deutliche Einflusslinien. Die Literatur, die Ausbildung der Prediger und der Laien, die Fernsehprogramme. Es gibt verschiedene Kanäle, über die der pseudochristliche Spiritismus nach Europa und nach Deutschland kommt. Und jetzt nochmal ganz deutlich für jedermann, der noch nicht überzeugt ist, warum der Geist in der charismatischen Bewegung nicht der Heilige Geist sein kann. Was wissen wir über die Aufgabe und Funktion des Heiligen Geistes? Und wir wissen, dass der Heilige Geist uns gegeben ist, um uns in alle Wahrheit zu führen. Okay? Würdet ihr sagen, dass der Sabbat Teil von aller Wahrheit ist? Okay, speichern wir das mal ab als Fußnote. Zweitens, wir wissen, dass der Heilige Geist uns gegeben ist, um uns der Sünde zu überführen. Stimmt's? Was ist Sünde? Sünde ist doch zumindest Übertretung der 10 Gebote. Das heißt, wenn jemand gestern ein Berufskiller war und er bekehrt sich, dann wird er morgen nicht mehr morden, weil in den 10 Geboten steht, dass das eine Sünde ist. Wenn jemand ein notorischer Bankräuber war, dann wird er nach der Bekehrung keine Bank mehr ausrauben. Stimmt's? Wenn jemand ein notorischer Ehebrecher war vor seiner Bekehrung, dann wird er nach seiner Bekehrung dieses Gebot auch nicht mehr übertreten. Ist das logisch? Was, bitteschön, ist denn aber mit dem 4. Gebot? Machen wir hier eine Ausnahme? Natürlich nicht. Wenn jemand ein notorischer Sabbatübertreter war gestern, dann wird er nach seiner Bekehrung nicht mehr den Sabbat übertreten. Und wenn er es doch tut, dann wird doch der Heilige Geist kommen und ihn daran erinnern, ihn in alle Wahrheit führen und ihn der Sünde überführen, damit er auch mit dieser Sünde aufhört. Können wir es anders sehen? Und wenn seit 102 Jahren die Pfingstler und Charismatiker beanspruchen, dass der Heilige Geist auf übernatürliche Art und Weise zu ihnen spricht, durch die Zungenrede und durch die privaten Offenbarungen, seit 102 Jahren und inzwischen bei 650 Millionen Menschen, wird der Heilige Geist dann nicht irgendwann, früher oder später, mal sagen, Freunde, und jetzt lasst uns mal über das 4. Gebot sprechen. Ja, ihr habt jetzt vieles verstanden von der Liebe und von der Vergebung, aber jetzt sollten wir auch mal über das 4. Gebot sprechen. Hat er das getan? Niemals. Niemals. Und ich sage, der Heilige Geist leidet nicht an Vergesslichkeit und er widerspricht sich auch nicht selbst, denn er war involviert im Geben der 10 Gebote und wird deshalb auch darauf hinweisen müssen. Sonst wäre er mit sich selbst uneins. Daraus können wir schlussfolgern. Mit absoluter Sicherheit, mit zwingender Sicherheit, dass der Heilige Geist, der sich auf übernatürliche Art und Weise in diesen Kreisen, in den pfingsterisch-charismatischen Kreisen offenbart, nicht der Heilige Geist sein kann. Oder ist ein Fehler in meiner Logik? Ich sage nicht, dass in diesen Kreisen auch treue Gotteskinder sind, die verführt sind, die Gott herausruft. Wir haben den Auftrag, sie herauszurufen. Wir haben den Auftrag, sie herauszurufen, bevor es zu spät ist. Es kann nicht der Heilige Geist sein, der sich hier auf übernatürliche Weise manifestiert. Ende der 60er Jahre gab es im Nordwesten Amerikas eine Pfingstgemeinde. Der junge Pastor dieser Gemeinde stieß im Rahmen seines persönlichen Bibelstudiums auf die Sabbatwahrheit, war überzeugt von der Richtigkeit und trat eines Tages vor seine Gemeinde und sagte: Freunde, ich habe neues Licht, möchtet ihr, dass ich euch das erkläre? Und sagte: Ja, natürlich. Und er hat mit ihnen über den Sabbat gesprochen. Daraufhin haben etwa 50% der Gemeinde die Sabbatwahrheit angenommen, die anderen 50% nicht. Man hat sich getrennt. Die Gruppe, die den Sabbat hielt, ist an einen anderen Ort gegangen. Die weiterhin den Sonntag hielt, ist am selben Ort geblieben. Die von da an den Sabbat gehalten haben, haben nie wieder diese charismatischen Zeichen gehabt. Zungenrede, Wunderheilung, persönliche Offenbarung dieser Art. Die weiterhin den Sonntag hielten, hatten weiterhin diese charismatisch-spiritistischen Phänomene. Interessant, nicht? Aber eigentlich sollte uns das nicht überraschen. Gefühl statt Bibel und Vernunft. Wir sprachen darüber. Und ich glaube, wir sollten als Gemeinde sehr wachsam sein. Ich bin dankbar dafür. Ich bin Gott dankbar dafür, dass wir einen so rationalen Ansatz haben in unserem Glauben. Dass wir die Sabbatschule haben. Und dass auch die Predigt eher eine Wissensvermittlung darstellt als eine Feierstunde. Ja, manchmal fehlt uns vielleicht ein wenig von dem Gefühl. Und ich sage nicht, dass Gefühl schlecht ist. Gefühl ist von Gott, das hat sich nicht Satan ausgedacht. Aber Gefühl ist die Folge von dem, was Jesus für uns getan hat. Gefühl ist nicht das Instrument, das uns zu einer Entscheidung führt. Ja? Haben wir das im kleinen Kreis oder in diesem Kreis besprochen, als ich sagte, dass ich in Detroit, meine erste Adventgemeinde in Detroit, habe ich das mal gesagt? Ja, ich war in Detroit, das ist die erste Adventgemeinde, die ich besucht habe, war eine schwarze Gemeinde. Und nun muss ich sagen, ich war 5 Jahre Afrika-Missionar und ich kenne die Unterschiede in Gefühl und Religiosität in unterschiedlichen Volksgruppen. In dieser eine große schwarze Gemeinde, eine wohlhabende Gemeinde, der Prediger, ich hatte den deutlichen Eindruck, dass er sich von evangelikalen Predigern einiges abgeguckt hatte, der sagte einen Satz und wiederholte diesen Satz 10-mal und wurde immer lauter dabei und sprang dabei auf und ab. Und ich sagte mir: Moment mal, also ich bin kein Berliner, aber ich sagte mir: Nachtigall, ich höre dir trapsen. Ihr wisst, was ich meine. Hier versucht jemand, an meinem Kopf vorbei, durch den Bauch in mein Herz zu kommen. Versteht ihr, was ich meine? Das ist das Problem in der charismatischen Form des Gottesdienstes. Ja, ich glaube, es darf nicht sein, dass nur mein Gefühl angesprochen wird, aber nicht mein Kopf, denn dann werde ich manipuliert. dann bin ich manipulierbar und ich treffe eine Entscheidung, die ich vielleicht im nüchternen Zustand nicht treffen würde. Das ist so, als wenn Satan kommt und macht uns betrunken, um uns zu etwas zu bewegen, was wir normalerweise im nüchternen Zustand nicht tun würden. Und genau an der Stelle müssen wir auch ansetzen bei der Beurteilung von Musik im Gottesdienstbereich. Ich bin nicht gegen modernere Formen von Musik, nur weil ich alt und konservativ bin. Wir müssen uns fragen, inwieweit die Musik das Prinzip des großen Kampfes oder der Rolle Gottes im großen Kampf unterstützt. Dass wir ohne Manipulation freie Entscheidungen treffen können. Was nützt uns das, wenn wir eine Musik haben, die viele Leute, viele junge Leute vielleicht zu einer Entscheidung bringen, aber diese Entscheidung ist nicht tragfähig, nicht haltbar, nicht echt, weil der Kopf nicht dabei war, weil die Leute durch eine Psychose vielleicht manipuliert wurden. Und das ist die Gefahr bei diesen Megakirchen. Wir sprachen davon, 2000 Gottesdienstbesucher bis 47.000 Gottesdienstbesucher in einem Gottesdienst. Da laufen gruppendynamische Dinge ab, in denen man nicht mehr so nüchtern und klar denken kann, wie man es sonst tut. Ja, die Bibel wird immer weniger wichtig, das Gefühl wird immer wichtiger. Das ist die Gefahr. Das ist die Gefahr. Ausblick und zu erwartende Entwicklung. Wenn wir jetzt das Thema abschließen, Amerika in der Prophetie, was können wir erwarten? Und an dieser Stelle brauchen wir, glaube ich, keine Propheten zu sein. Ich glaube, dass wir weiterhin Katastrophen in Amerika erleben werden. Und wir wissen aufgrund der statistischen Erhebungen und Meinungsumfragen, die wir vor und nach Katastrophen gemacht haben, dass jedes Mal die amerikanische Gesellschaft einen Rechtsruck macht. Und Rechtsruck heißt mehr ins Lager der Fundamentalisten hinein und die Tür weiter geöffnet für das spiritistisch-charismatische Element. Parlamentarische Mehrheiten der Rechten ändern Gesetze. Deshalb wollen sie ja die Mehrheit. Bis 2006, November 2006, hatten die Republikaner, die inzwischen von der religiösen Rechten dominiert sind, die Mehrheit im Kongress und im Senat. Nach der Midterm-Election im November 2006 haben die Republikaner nochmal verloren, haben die Demokraten nochmal die Überhand gewonnen. Nur die Frage ist, für wie lange? Das oberste Gericht, das inzwischen in der Hand der religiösen Rechten ist, wird die Rechtsprechung verändern. Das werden wir erst jetzt nach und nach zu spüren bekommen. Der charismatisch-spiritistische Einfluss wird weiterhin wachsen. Er ist populär, er ist typisch amerikanisch und es ist ein Phänomen, das sich um die Welt mit amerikanischem Kapital, amerikanischer Organisation und mit amerikanischen Persönlichkeiten verbreitet. Die Medien werden die Sache der Rechten propagieren, denn die Medien wollen nur Geld verdienen und sie wollen Einschaltquoten und das ist so die kritische Masse, die irgendwann erreicht ist und dann verstärkt man das, was ohnehin schon stark ist, weil man damit Geld verdient. Das Bildungssystem wird bekehrt werden. Das heißt, die Anfänge sind, dass das Schulgebet in den Kirchen, in den staatlichen Schulen erlaubt wird, das Gebet, dass christliche Symbole dargestellt werden dürfen, dass der Religionsunterricht und der Biologieunterricht immer stärker im Sinne der Evangelikalen sein wird. Und die nächste Phase wird sein, dass immer mehr kirchliche Schulen da sein werden und immer weniger staatliche Schulen. Die Suche nach einem Sündenbock wird fortgesetzt. Wir sprachen darüber, wie es angefangen hat. Wer ist schuld daran, dass Gott uns nicht mehr beschützt? So wie Jerry Falwell und Pat Robertson es schon gesagt haben. Diese Idee bei weiteren Katastrophen wird dieser Gedanke mit Sicherheit wieder hochkommen. der Krieg gegen den Terrorismus wird weiterhin Amerikas Macht weltweit steigern. Weil einerseits viele Länder Angst davor haben, Opfer von Terroranschlägen zu werden, und sie wollen sich den Schutz Amerikas erwerben, und sie wollen auch nicht im Propagandakrieg Amerikas auf die Achse des Bösen geraten. Zeitgeist, politische Einigkeit und die charismatische Klammer wird die Christen weiterhin zusammenführen. Und zum Schluss, lasst uns nie vergessen, in Babylon sind nach wie vor Kinder Gottes. Und ich wage zu behaupten, dass wenn alles vorbei ist, dass wir in der Adventgemeinde mehr von diesen Kindern Gottes haben werden, als es heute Adventisten gibt. Das sollten wir nie vergessen. Und wir wollen es ihnen nicht schwer machen, zu uns zu kommen. Wir sollten ihnen mit Liebe gegenübertreten. Das ist sicherlich nicht ganz einfach, wenn wir auf der einen Seite ganz klar sagen, das ist ein System des Irrtums. Aber die Menschen sind liebenswerte Menschen und treue Christen. Die lieben Gott, die sind in vielerlei Hinsicht bessere Christen, als wir es sind. Ja? Aber sie müssen erkennen, was der Wille und die Wahrheit Gottes ist. Und alsdann werden sie sehen, des Menschensohn kommen in der Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, so sehet auf und erhebet eure Häupter darum, dass sich eure Erlösung naht. Wir steuern auf den Höhepunkt und Endpunkt der Geschichte zu. Es ist kein Grund zu verzweifeln, kein Grund in Panik zu verfallen. Unsere Erlösung steht vor der Tür. Der Höhepunkt der Geschichte, nicht der Tiefpunkt. Und an Gottes Seite wird uns nichts passieren. Unser lieber Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du uns in deine Nachfolge gerufen hast. Wir danken dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast, als ein Licht auf unserem Wege, als eine Richtschnur, als ein Bollwerk gegen Irrtum, als Trost. Herr, wir danken dir dafür, dass wir dich finden können in deinem Wort, so wie du wirklich bist, als der gütige, barmherzige, wahrhaftige, liebende und gerechte Gott. Herr, du weißt, dass wir dich lieben. Du weißt, dass wir dir treu sein möchten in allen Dingen. Wir sehen die Dinge um uns herum und manchmal könnte uns Angst werden. Aber wir wissen, dass du der Sieger bist, dass du am Ende unsere Erlösung erwirken wirst. Herr, es gibt so viele Menschen da draußen in anderen Kirchen, die dich lieben und dir nachfolgen wollen und es gut und ehrlich und ernst meinen, die aber von Satan verführt sind. Herr, wir erschaudern vor der Aufgabe, ihnen die Wahrheit zu bringen und sie korrigieren zu müssen, aber durch deinen Geist, durch deine Hilfe können wir es tun. Schenk du uns Liebe und Fingerspitzengefühl, Geduld, wenn wir mit diesen Menschen zusammentreffen. Wir wissen, Herr, dass du uns die, die ehrlich und ernsthaft suchen, dass du die zu uns führst oder uns zu ihnen führst, dass wir mit ihnen zusammen sprechen können über dich, wie du wirklich bist und über dein Wort und was darin steht. Mach du uns bereit, deine Zeugen zu sein in dieser letzten, ernsten, wichtigen Zeit. Schenk du uns die Begeisterung, schenk du uns die Freudigkeit, die Klarheit, die wir brauchen. Und lass du uns so leben, dass die Menschen, die uns kennenlernen, sich in dich verlieben und dir nachfolgen wollen. Bleibe du bei uns an diesem Abend, an diesem Sabbat. Wir bitten es im Namen Jesu und danken dir dafür. Amen.